Aber bevor wir jetzt auf Gottes Wort hören, möchte ich noch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, weil du uns kennst und uns lieb hast, die Großen wie die Kleinen, die Jungen wie die Alten. Wir wollen dir danken, weil du ein Gott bist, auf dem wir alle unser Vertrauen setzen können. Wir bitten dich jetzt auch für den lieben Bruder Fuß, der jetzt im Krankenhaus ist und wo seine Frau sich doch sehr darum kümmert und auch besorgt ist. Wir wollen dir auch diese Sache in deine Hände legen und bitten dich um dein Eingreifen, Trost und Frieden für seine Frau, die Maja, und wenn es dein Wunsch und Wille ist, auch wieder Gesundheit für den Viktor. Herr, und wir, die wir jetzt auf dein Wort hören, bitten wir dich, dass du uns ruhig machst, dass du uns ja das schenkst, was wir brauchen, in unser Herz und Leben hinein. Amen. Ja, also, ihr lieben Kinder, als ich mir so Gedanken gemacht habe, dann ist mir Folgendes eingefallen. Jedes Kind muss eigentlich jeden Tag, wenn es nicht krank ist, das Gleiche tun. Wisst ihr? Jedes Kind muss jeden Tag aufstehen. Stimmt das? Ja. Also, und wenn es Ferien hat, vielleicht dann um 12 Uhr nachmittags zum Mittagessen, aber irgendwann muss jedes Kind aufstehen. Das habt ihr ja auch gemacht. Deshalb seid ihr ja hier. Was muss denn ein Kind noch jeden Tag machen? Was fällt euch da ein? Ja. Zähne putzen. Na, das müsste eigentlich jedes Kind machen, aber ob das wirklich jedes Kind macht, das weiß ich nicht. Was noch?
Atmen.
Atmen. Ja, das ist noch nicht mal jeden Tag, sondern auch jede Nacht musst du das machen. Bitte?
Denken.
Denken, genau. Essen ist wichtig. Ohne Essen wird man nicht erwachsen. Bitte. Trinken, richtig. Und hast du auch noch eine Idee? Sich anziehen muss auch, ja. Ich glaube ganz fest, es muss auch jeden Tag etwas von Gott hören oder selbst etwas von Gott lesen in der Bibel. Ich will euch jetzt mal eine andere Frage stellen, die nicht so einfach ist. Ich will euch fragen, wer waren die wichtigsten Männer im Alten Testament? Also Jesus war im Neuen Testament, der scheidet aus. Aber wer waren die wichtigsten Männer im Alten Testament? Was denkt ihr? Philipp. Mose, Abraham, ja, das waren Führer, da kommen wir noch hin. Vielleicht seid ihr da mit einverstanden. Hat sich da jemand gemeldet? Alexander hat, ja, hier. Bitte, sag mal, Jonathan, bitte. Jakob gehörte auch dazu, richtig. Ihr seid sicherlich auch mit mir einer Meinung, dass es Propheten waren, die waren sicherlich sehr wichtig. Stimmt das? Hier vorne nickt schon jemand. Genau, Propheten. Genau. Drück nochmal drauf, dann kommen wir zu denen. Die Propheten, die lebten jeden Tag mit Gott. Durch sie hat Gott gesprochen. Und sie haben auch die Worte Gottes aufgeschrieben. Also das, was wir hier in der Bibel haben, das ist vor allen Dingen durch die Propheten gekommen. Dann gab es auch die Richter und Führer, haben wir hier schon. Und da möchte ich euch aus dem Buch Josua etwas vorlesen. Da heißt es in Josua 1, Vers 8, und wer die Gemeindebibel hat, der weiß auch, wo es, auf welcher Seite es steht, da sagt Gott zu dem Josua: Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, Also das heißt, er muss da öfter drüber reden. Sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Weg und dann wirst du auch weise handeln. Das hatte Gott dem Josua gesagt, jeden Tag in der Bibel lesen, keinen Tag versäumen. Wisst ihr, wer noch wichtig war im Alten Testament? Das waren die Könige. Könige? Könige kommen. Und da steht auch was. Im 5. Mose 17, Vers 18 bis 20. Was ganz Interessantes für Könige. Da steht: Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, es geht hier um den König, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes von den levitischen Priestern liegen, in einem Buch liegt, in einem Buch schreiben lassen. Vers 19. Und dieses, also dieses Buch, soll bei ihm sein und er soll darin lesen, wie lange? Alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut. Der König. Das gehörte zu seinem Geschäft, Bibel lesen. Weiß nicht, ob das heute jeder macht, der in der Regierung ist, aber damals war es dem König geboten. Ich glaube, dass auch die Kinder sehr wichtige Leute sind. Oder was meint ihr? Seid ihr wichtig? Oh, ich denke schon auch. Warum sind denn die Kinder so wichtig? Habt ihr schon mal von den Erwachsenen gehört? Ach, das habe ich vergessen. Habt ihr das schon mal gehört von den Erwachsenen? Vergessen können die Kinder eigentlich auch. Aber wisst ihr, was die Kinder noch besser können als vergessen? Sie können etwas behalten. Das können die Kinder besser. Gott hat uns Menschen so gemacht, dass wir ein Gehirn haben und das Gehirn arbeitet am besten, wenn es jung ist. Wenn ja Kinder denken und behalten. Man kann euch viel mehr beibringen als Erwachsenen. Deshalb müsst ihr eben auch in die Schule gehen und die Erwachsenen brauchen das nicht mehr, weil die Kinder besser behalten können. Und Kinder gab's schon früher. Auch im Alten Testament lebten solche von eurer Sorte. Und weil Kinder wichtige Leute sind, hat Gott auch etwas über die Kinder gesagt. Eigentlich sagt er das nicht zu den Kindern, sondern zu den Eltern. Deshalb müssen jetzt natürlich auch die Eltern zuhören. Und es steht in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 7. Da möchte ich eigentlich nur ab Vers 6 und 7 vorlesen. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 6 und 7. Und da heißt es, und ihr könnt es ja jetzt auch gleich hier von der Wand lesen: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, so sagt Mose, so Gott sagt es über Mose zu dem Volk Israel, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Da gehört's also hin. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie also deinen Kindern einschärfen, fleißig einschärfen. Wisst ihr, wie man ein Messer schärft? Ich habe mal hier so eins mitgebracht, mit einem gelben Griff. Jetzt dürfen die Erwachsenen nicht lachen, weil ich nicht so oft geschärft habe. Jetzt muss man also immer so die Schneide über dieses Eisen ziehen. Und wenn man das lange macht und man macht es gut, dann muss es ja hier sehr scharf sein. Was beim Schärfen auf jeden Fall der Fall ist, man muss es immer wiederholen. Immer wiederholen. Also man macht es nicht einmal und dann ist es scharf, sondern man muss es immer wiederholen. So, jetzt heißt es, dass die Eltern ihren Kindern die Worte Gottes fleißig einschärfen sollen. Die Kinder sollen mitbekommen, dass es Gott gibt und was Gott von uns haben will. Und dann heißt es hier, man soll von Gott reden. Schaut ihr das? Wenn ihr im Haus seid oder auf Reisen, man kann auch im Auto sich über Gott unterhalten. Wenn man ins Bett geht und wenn man aufsteht, also es gibt überhaupt keine Zeit, wo man nicht von Gott reden kann. Liebe Eltern und Großeltern, hört jetzt ganz genau zu. Die Kinder sind sehr wichtig. Und gerade deshalb sollen sie viel von Gott hören. Jetzt können sie noch viel behalten, wenn sie so jung sind, wie sie jetzt sind. Deshalb müsst ihr viel von Gott erzählen und von Gott vorlesen. Wir singen jetzt ein gemeinsames Lied und dann kommt der Thomas dran. Das Lied heißt, wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Es geht um den Weg unseres Lebens. Es ist eine Frage für Junge und für Alte, für Mädchen und für Jungen. Deshalb werden wir auch die Strophen ja unterschiedlich singen. Das heißt, wir singen die erste Strophe gemeinsam, wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen. Und dann kommen die Mädchen dran und da möchte ich auch die Frauen und die Mütter und die Omas mit bitten zu singen. Und die männliche Gesellschaft muss hier mal schweigen. Und dann kommen die Männer dran oder die Jungs dran und dann singen die Männer. Und dann mit dem Alter, weil wir wahrscheinlich alle alt werden, singen wir es wieder zusammen. Also jung singen wir zusammen, alt singen wir zusammen, Mädchen singen eben die weibliche Menschheit und die Männer oder die Jungs, die singen dann die dritte Strophe. Versuchen wir es.
Zu euch rüber, aber ihr seid auch gemeint. Gut. Ich möchte euch nun von einem Mädchen erzählen, von einem Mädchen, die vor über 200 Jahren, also ganz schön lang her, in Wales gelebt hat. Wales, das ist so ein Teil von England, ziemlich gebirgig. Und sie stammte aus einer einfachen Bauernfamilie. Und ich erzähle euch nicht die ganze Lebensgeschichte von diesem Mädchen, sondern nur die Zeit vom 8. bis zum 16. Lebensjahr. Wer von euch ist inzwischen 8 und 16? Hebt mal die Hand hoch. Genau, super. Wer von euch waren schon mal 8 oder 16? Genau. Also, ich sehe schon, ihr könnt euch das alle ganz gut vorstellen, wie das der Mary Jones ging. So hieß das Mädchen nämlich. Und so alt war die Mary, als damals die Sache ins Rollen kam. Sie war eigentlich ein ganz einfaches Mädchen. Sie hatte keine reichen Eltern und war nicht außergewöhnlich klug oder außergewöhnlich schön. Sie war einfach ein ganz normales Mädchen, so wie ihr. Genau, da haben wir ein paar Fotos. Damals waren die Kinder eben ein bisschen anders gekleidet als heute, aber das spielt ja keine so große Rolle. Für Gott hat es überhaupt keine Rolle gespielt, denn er sieht ja nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere, aufs Herz. Aber wie sah es in dem Herz von Mary Jones aus? Marys Eltern erzählten ihr viel über Gott. Schon als sie ganz klein war, haben die angefangen. Und als Mary dann 8 Jahre alt war, da hat sie eine wichtige Entscheidung getroffen. Nämlich, sie hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Sie hat sich dafür entschieden, Jesus in ihr Herz aufzunehmen. Als Mary dann 10 Jahre alt war, hat sie festgestellt, dass sie ein wirkliches Problem hat. Sie wollte den Herrn noch besser kennenlernen. Sie wollte ihm gefallen. Und sie wollte ihren Weg unsträflich gehen, so wie wir das vorhin gesungen haben, gerade eben in dem Lied. Und wer weiß noch die Antwort? Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann ein Mädchen seinem Herrn gefallen? Michi? Genau, wenn es sich hält an Gottes Wort. Und genau das war das Problem von der Mary. Sie hatte nämlich nicht Gottes Wort. Sie hatte keine eigene Bibel. Und auch ihre Familie hatte keine Bibel. Wir können uns das heute fast gar nicht mehr vorstellen. Aber damals, da gab es eben noch keine Kopierer und nur ganz wenig Druckmaschinen. Und Papier und Bücher waren wirklich teuer. Und es kam noch ein Problem dazu. Die Leute in Wales, also diesen Teil von England, da haben die meisten gar nicht Englisch gesprochen oder gar nicht Englisch verstanden, sondern Walisisch. Und das ist schon ganz schön anders als Englisch. Und eine walisische Bibel, also eine Bibel in walisischer Sprache zu bekommen, war noch viel schwieriger. Aber Mary sehnte sich so sehr nach Gott, nach Gottes Wort, dass sie jeden Samstag, da hatte sie Zeit, da ist sie zu einer Nachbarsfamilie 2 Meilen weit entfernt gewandert. Es sind so ungefähr 3,5 Kilometer, 2 Meilen, also von hier bis nach Unnering oder bis nach St. Georgen oder Oderberg. Und dort in der, diese Familie, diese Bauersfamilie, die besaß eine Bibel in walisischer Sprache. Und dort durfte sie dann den ganzen Nachmittag in der Bibel lesen. Und danach ist sie wieder nach Hause gegangen. Aber Mary hatte jetzt eben den Wunsch, noch öfter in der Bibel zu lesen. Einmal in der Woche Bibel lesen, das war ihr zu wenig. Sie wollte jeden Tag in der Bibel lesen.
Hätte sie die Bibel abschreiben müssen.
Naja, das ist eine schwierige Sache, gell? Sie wollte wirklich jeden Tag in der Bibel lesen. Vielleicht hat sie auf einem Besuch auch schon mal den Psalm 119, den Vers 105, den wir vorhin auch gesungen haben, gelesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Genau, ihr könnt es schon ganz gut. Also sie wünschte sich wirklich, dass dieses Licht vom Wort Gottes, das da ausgeht, auch ihren Weg, also ihren Lebensweg, noch heller erleuchten möge. Dass sie also die Hindernisse sieht, die Irrwege erkennt, da brauchen wir einfach Gottes Licht dazu. Also begann Mary, für eine eigene Bibel zu sparen. Und ihr seht da, sie hat viel gearbeitet, um Geld zu verdienen. Sie hat Hühner gezüchtet, ich habe danach gelesen, die Eier hat sie dann verkauft, sie hat kleine Kinder gehütet, kaputte Socken gestrickt, genau, Unkraut gejätet und nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch in fremden Familien hat sie das gemacht, um eben Geld zu verdienen. Und nach 6 Tagen hat sie dann das ganze Geld für die Bibel zusammen gehabt. Nein, also 6 Tage, das kann nicht stimmen. Nach 6 Wochen?
Nein.
6 Monate?
6 Jahre.
Nein, also 6 Jahre. Also 6 Jahre hat sie gebraucht, dann hat sie schon ein ganz schönes Sackerl Geld gehabt, wo sie gedacht hat, das reicht bestimmt jetzt für eine Bibel. Aber jetzt hat sie eine Bibel gehabt, aber noch keine Bibel. Denn man konnte die Bibel damals nicht einfach so kaufen im Geschäft.
Ja. Sie Englisch lernen müssen.
Aber sie wusste, in einer Ortschaft, die hieß Bala, also in der nächstgrößeren Stadt Bala, da gab es einen Pastor, der hat manchmal Bibeln gehabt und die hat er sogar verkauft an die Menschen. Und dieser Ort Bala, der war 40 Kilometer entfernt. Genau, also von hier bis Salzburg ungefähr oder bis Rosenheim, glaube ich, sind es auch ungefähr 40 Kilometer. Aber den weiten Weg, den scheute die Mary nicht, denn sie sehnte sich wirklich sehr nach einer Bibel. Und als sie 16 Jahre alt war, das war im Jahr 1800, also genau 1800, 1800, da machte sie sich im Sommer dann eines Tages auf den Weg nach Bala. Da sehen wir jetzt so ein Bild von Wales, also das ist natürlich ein Foto von heute, aber so schaut da so die Landschaft aus. Also sie ging über Stock und Stein bergauf, bergab. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann fällt euch bei der Mary auch was auf. Genau, der Jonathan und der, ja, die geht barfuß. Also die meiste Zeit ist sie sogar barfuß gegangen, um ihre Schuhe zu schonen. Also wahrscheinlich hat die nur ein Paar gehabt. Und sie wussten ja, so schnell kriegt es keine neuen Schuhe. Aber endlich, nach einigen Tagen, wahrscheinlich hat es zu lange gedauert, kam sie dann endlich in Bala an und sie fand auch den Pastor. Was glaubt ihr, wie ihr Herz geklopft hat, als sie dort an der Türe angeklopft hat? 6 Jahre lang hat sie ja gespart und gearbeitet dafür. Würde noch eine Bibel da sein? Ja, es war noch eine Bibel da. Aber das war jetzt nicht so wie bei der Waltraut oder wenn man zum Sepp geht oder zum Alois, die haben ja immer eine Menge Bibeln auf Lager. Der Pastor, der hatte nur noch eine einzige. Und diese letzte Bibel hat er eigentlich einem anderen Mann schon versprochen. Die war eigentlich schon reserviert. Aber stellt euch vor, der Pastor, als er die Geschichte von der Mary gehört hat, dann hat er das entschieden, dass die Bibel die Mary kriegt, weil ihn das so beeindruckt hat. Da sehen wir auch ein Bild von der Bibel von der Mary, also die kann man heute noch irgendwo in England anschauen, die gibt es sogar noch. Ja, die war schon gedruckt und sie hat auch was reingeschrieben selber. Gott hat wirklich wohl die Treue und die Sehnsucht von dieser Teenagerin gesehen und die Bibel für sie reserviert. Aber, also jetzt hat die Mary die Bibel gehabt, aber damit ist die Geschichte eigentlich noch nicht zu Ende, denn die Treue von Mary, ja, dass sie da so treu gearbeitet hat, 6 Jahre lang und gewartet hat, die hat wirklich noch Größeres bewirkt. Denn der Pastor, der hieß Thomas Charles, der Pastor, der war so beeindruckt von Marys Einsatz, dass er ins Nachdenken kam. Und nach einigen Tagen hat er sich dann zusammen mit Freunden entschieden, eine Bibelgesellschaft für Wales zu gründen. Also Bibelgesellschaft, das ist sowas wie, so ähnlich wie eine Firma, die hat zum Ziel, möglichst viele Bibeln zu drucken und an die Leute weiterzugeben. Ja, und vielleicht zu übersetzen auch. Also sowas machen Bibelgesellschaften, übersetzen, drucken und verteilen. Ein Pastorenkollege von dem Pastor Charles aus London hat es mitbekommen und hat dann sofort einen Eilbrief geschickt an den Charles. Der Brief war nur sehr kurz, nur einige Sätze, aber ein Satz, der wurde ganz berühmt. Bei uns vielleicht nicht, aber in England kennt ihn fast jeder. Der war sehr berühmt, nämlich der hat geschrieben, also wegen der Idee von der Bibelgesellschaft für Wales, hat er geschrieben: Wenn für Wales, warum nicht für die ganze Welt? Ah ja, da steht er, genau. Und kurz darauf, also 4 Jahre später, 1804, wurde schließlich die größte Bibelgesellschaft gegründet, die es gab. Die British and Foreign Bible Society mit Sitz in London. Und von dieser Gesellschaft aus wurde die Bibel in viele Sprachen übersetzt und in viele Länder verbreitet. Und auch in anderen Ländern wurden kurz darauf plötzlich lauter Bibelgesellschaften gegründet. Also die sind danach wie Pilze aus dem Boden geschossen. Beinahe wäre es auch in unserem Nachbarland, in Österreich, geglückt. 1816 wollten die da so eine Bibelgesellschaft auch gründen, aber das hat dann der Fürst Metternich verhindert, wer sich für Geschichte interessiert. Aber trotzdem war also die Bibelverbreitung durch die Londoner Bibelgesellschaft nicht aufzuhalten. Und das alles wegen der Treue und der Sehnsucht dieses Mädchens, dieses Teenagers. Dann singen wir noch zusammen ein Lied. Genau das, was wir jetzt alle gesungen haben, das machen wir jetzt. Wir gehen auf Schatzsuche gemeinsam. Aber eigentlich haben wir doch den Schatz schon, oder? Aha, genau, jetzt brauche ich meinen auch noch. Also eigentlich haben wir den Schatz ja, oder hoffentlich hat ihn jeder schon, entweder in Händen oder zu Hause. Super. Aber als die Mary Jones dann nach ihrer Wanderung zurück wieder, als die daheim war, da hat die dann bestimmt ihren Schatz, also der war wirklich kostbar, bestimmt ins Regal gestellt, an eine sichere Stelle und dort stehen lassen, ja nicht berührt, damit das Buch nicht kaputt geht, oder?
Nein. Sie hat sie sofort gelesen.
Genau. Also sie hat sie sofort gelesen, weil eigentlich müssen die Schätze da drin erstmal gefunden werden. Ja, man hat zwar schon den Schatz in der Hand, so wie wir jetzt alle, wir haben den ersten Schritt schon getan, aber die müssen jetzt noch gefunden werden.
Das ist nur die
Truhe. Ja, so ungefähr, genau. Nur die Truhe. Die Schätze müssen noch gefunden werden. Was brauchen wir jetzt für eine Schatzsuche in der Familie? Also das Thema ist ja heute so Schatzsuche mit der Familie. Und da brauchen wir als erstes, du hast schon eine Idee? Und zuhören, ja genau. Aber was immer gut ist, ist, wenn man Mitstreiter hat. Also wenn man nicht alleine auf Schatzsuche ist. Am besten ist natürlich, wenn man jemand dabei hat, der schon etwas Erfahrung hat im Schatzsuchen. In Traunstein, da gibt es einen Verein, die heißen ja Mineralienfreunde oder sowas, und die suchen so Edelsteine und sowas in den Bergen. Das kann man auch finden. Und wenn man sowas jetzt machen möchte, dann ist ganz gut, wenn man sich dieser Gruppe anschließt oder wenn man einen von denen dabei hat, weil die haben schon viel Erfahrung, die kennen da die Plätze, wo es sowas gibt und die haben da schon ein bisschen ein Gespür dafür einfach. Und beim Bibellesen ist es auch nicht einfach. Manchmal versteht man was auf Anhieb nicht in der Bibel und da ist gut, wenn einem das jemand erklären kann. Und wenn jemand schon mehr Erfahrung hat, der kennt dann auch noch andere Stellen, andere Bibelstellen, wo auch Schätze versteckt sind, so ähnliche. Und dann kann man ein bisschen vor- und zurückblättern und dann nachschauen. Aber manchmal ist es auch so, dass die Experten den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und manchmal ist es auch so, dass die Kinder Schätze aus der Bibel viel einfacher und besser verstehen als wir Erwachsene. Und darum ist es echt gut, wenn man in der Familie Bibel liest. Dann gibt es nämlich welche, die wissen schon mehr und welche, die wissen weniger, erkennen aber manche Sachen auch besser. Also zusammen erkennt man die Schätze oft viel besser. Um einen Schatz zu finden, braucht man auch viel Ausdauer. Und jeder, der schon in der Bibel gelesen hat, der weiß das. Da darf man nicht gleich aufgeben. Ja. Draußen, so in der Landschaft, findet man ja Schätze auch nicht so einfach auf Anhieb. Zumindest nicht jeden Tag. Also man darf nicht aufgeben, wenn man nicht gleich was Brauchbares gefunden hat. So auf Schatzkarten, so wie dieser hier, vielleicht kennen die manche noch, vom Indianertag, gell? Da muss man auch lernen, fremde Wörter zu entziffern oder andere Sprachen. Also man versteht da auch Wenn ihr das nachher mal anschaut, da versteht ihr nicht alles auf Anhieb. Ja. Und so ist es beim Bibellesen auch. Oft stößt man beim Bibellesen auf eigenartige Wörter. Zum Beispiel der Messias. Ja. Also jemand, der noch nie Bibel gelesen hat, der weiß nicht, was das bedeutet, der Messias. Du weißt es. Super. Willst du es laut sagen? Wenn man... Jonathan. Bitte? Genau. Wenn man verstehen will, zum Beispiel, wer mit der Gesalbte, also oft steht in der Bibel der Gesalbte, wer da in der Bibel gemeint ist, wenn man das verstehen will, dann muss man erstmal forschen, was das damals, als die Bibel geschrieben wurde, was das damals bedeutet hat, wenn jemand gesalbt worden ist. Und dann kommt man drauf, aha, die Könige, die sind oft gesalbt worden. Oder man ist zum König gesalbt worden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Schatz von den Ägyptern suchen will oder von den Inkas, dann muss man sich natürlich in deren Kultur auskennen. Und so ist es auch mit der Bibel. Darum ist es gut, wenn wir viel wissen über das Volk Israel und was die damals so gemacht haben. Helfen kann einem da auch so ein Bibelatlas oder so eine Landkarte, wo man dann das nachlesen kann und gemeinsam anschauen kann, wo diese ganzen Plätze und Orte waren. Also Ausdauer und Regelmäßigkeit ist angesagt bei der Schatzsuche. Und Bibelschatzsucher, die haben ja ein bisschen mehr vor als das hier. Ja, also das war hier nur ein Schatz, ein paar so, ja, also hier stehen viel mehr Schätze drin, darum braucht man mehr Ausdauer. Und für die Ausdauer spielt auch der richtige Zeitpunkt eine wichtige Rolle, wann man auf Schatzsuche geht. Also wenn der Magen knurrt und man riesigen Durst hat, dann tut sich, glaube ich, jeder Schatzsucher schwer, weil dann denkt er nur an seinen Bauch und sieht da keine Edelsteine, sondern sieht da irgendwelche Kuchenstückchen oder Wurstbrote oder sowas. Ja? Oder zumindest hat er es in Gedanken. Dumm ist er, also wir haben die Erfahrung gemacht, nach dem Essen ist ein guter Zeitpunkt oder vor dem zu Bett gehen. Wenn die ganzen Sachen, die einen ablenken sonst, wenn die nicht mehr da sind. Also der Schatzsucher, der muss sich ja auf seine Suche konzentrieren. Er kann da nicht nur an alles Mögliche denken, aber so nach dem Abendessen, wenn die Zähne geputzt sind und man ist im Bett und der Schlafanzug ist an, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun, außer sich eine Geschichte vorzulesen lassen aus der Bibel oder selber zu lesen. Genau. Was noch wichtig ist, genau, es ist eine Schaufel oder ein Spaten. Also ich glaube, ihr habt noch kaum einen Schatzsucher gesehen, der draußen in der Landschaft den Schatz nur mit den Fingern oder mit den Fingernägeln ausgegraben hat. Weil die Schätze, die liegen ja oft nicht nur an der Erdoberfläche, sondern ein bisschen tiefer. Beim Bibellesen sind die Schaufeln die richtigen Fragen, die man zum Bibeltext stellen soll. Also man soll jetzt den Bibeltext nicht einfach so runterlesen, ja, sondern man soll sich selber oder dem anderen Fragen stellen. Zum Beispiel, was erfahren wir in der Geschichte, die wir gelesen haben, über Jesus Neues? Also wie haben wir ihn jetzt besser kennengelernt durch das, was wir gelesen haben? Oder was steht da drin über den Heiligen Geist? Oder was steht da drin über Gott den Vater? Was steht da drin über Sünde? Was soll ich nicht machen? Oder was soll ich machen? Lauter solche Fragen, die ganz wichtig sind. Die wichtigste ist immer die am Schluss, was bedeutet das für mich? Ja, das ist die wichtigste. Also die Schaufeln sind sehr wichtig auf der Schatzsuche und beim Bibellesen niemals die Schaufelfragen vergessen. Also beim Bibellesen sich immer die Fragen stellen. Komm on. Genau, also bei Schatzsuchen, zum Beispiel nach Edelsteinen, benutzen die Experten dann häufig auch Siebe, um so mögliche Funde zu waschen und zu reinigen. Manche, die haben auch Lupen, also solche, oder die sich vors Auge stecken, oder spezielle Brillen, um die Funde zu erkennen. Wer von euch, also ich kenne mich jetzt da nicht besonders aus mit Edelsteinen, aber wer von euch würde schon ein Rubin, wenn er schmutzig ist, so auf Anhieb erkennen? Ich glaube niemand. In der Bibel erkennen wir die Schätze auch oft nicht auf Anhieb, weil wir auf die Bedeutung von dem Gelesenen nicht unbedingt auf Anhieb verstehen. Oft brauchen wir Veranschaulichungshilfen, also Hilfen, die uns das deutlicher machen, dass wir uns das besser vorstellen können, was das bedeutet. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Andreas Huber, als der neulich mal die Leitung hatte, da hat er ganz lang erzählt, wie tief die tiefste Stelle im Meer ist. Könnt ihr euch erinnern? Genau. Und danach haben wir uns besser vorstellen können, wie weit die Sünde wirklich Gott wegtut. Ja, wie tief er die im Meer versenkt. Wenn man das im Buch Micha steht, da das drin, dass Gott die Sünde, die tiefste Stelle ins Meer tut. Ja, also als Bild gesprochen. Und so, dadurch, dass uns der Anwalt das so erklärt hat, wie tief das ist und dass da eigentlich kein Mensch runterkommen kann, können wir uns das besser vorstellen. Oder der Martin hat heute das Messer geschliffen, da vorne. Jetzt können wir uns das vorstellen, wenn uns jemand daran erinnert, Bibellesen soll man regelmäßig machen, soll man jeden Tag tun, immer wieder, denkst an das Messer und dann leuchtet einem das sofort wieder ein. Und gerade Kinder, für Kinder ist es gerade gut, wenn sie solche Veranschaulichungshilfen haben. Man kann sich es besser vorstellen und auch besser merken. Und manchmal ist es auch gar nicht uninteressant. Gut, etwas Wichtiges brauchen Schatzsucher auch noch. Und zwar einen Behälter, ein Behältnis, wo der Schatz dann reinkommt. Irgendwo, sie wollen ja den Schatz dann auch nach Hause bringen. Jonathan. Genau, ja. Also hier haben wir einen Behälter, da soll das rein.
Bei mir ist er schon
voll. Bei dir ist er schon voll? Na, lang nicht. Aha, genau, ja. Ich war mal mit einem Freund, schon eine Zeit lang her, beim Kanufahren in Alaska. Und da sind wir mehrere Tage mit dem Kanu so rumgefahren. Und es war ziemlich menschenleer und eines Tages haben wir dann wirkliche Goldsucher gefunden. Und die waren aus der Schweiz und mit denen haben wir uns dann unterhalten. Und als die dann Vertrauen hatten zu uns, da haben sie uns dann ihren Schatz gezeigt. Und den haben sie in einem kleinen runden Plastikrohrröhrchen mit einem Deckel drauf, haben sie da ihre kleinen Goldsteine gehabt und auch den Goldstaub. Ja? Und der Deckel war ganz dicht, damit nichts verloren geht. Weil sie wollten den Schatz ja auch mit nach Hause nehmen. Ja? Also nicht finden und dann wieder verlieren. Und genauso wichtig, es klingt komisch, gell? Finden und wieder verlieren. Denkt man ja, derjenige, der, das ist ja fast umsonst. Gell? Und genauso soll es beim Bibellesen sein. Das, was wir gefunden haben, den Schatz, den sollen wir eigentlich auch behalten und mit nach Hause bringen. Und der Jonathan, der hat schon einen guten Behälter gefunden, den hat jeder immer automatisch dabei, der Kopf. Genau. Und darum ist es wirklich super, wenn man Bibelverse auswendig lernt. Ja, die Geschwister, manche Geschwister, die aus Russland kommen, da war das nicht so einfach mit dem Bibellesen und oft lesen wir das jetzt auch noch in Büchern oder hören in Berichten, dass in manchen Ländern das gar nicht erlaubt ist, eine Bibel zu haben oder es gibt zu wenig. Da lernen die Geschwister das ganz viele Bibelverse auswendig. Manche können ganze Kapitel auswendig von der Bibel. Jonathan. Genau, zum Beispiel in Nordkorea. Aber für uns ist es auch gut, das auswendig zu lernen, weil wir es dann wirklich im Kopf haben und im Herzen bei uns. Dann fällt uns der Bibelvers auch im richtigen Moment ein. Von der Maria, da wird auch in der Bibel berichtet, dass sie das alles, was der Jesus gesagt hat und wie er da gelebt hat, steht drin, sie bewahrte alles in ihrem Herzen auf. Und das soll auch bei uns so sein. Also wir können Verse auswendig lernen. Und wer macht denn das von euch schon? Wir hatten schon ab und zu, ja, die Maria auch. Also ich glaube, manche trauen sich nicht melden, aber genau. Verse auswendig lernen. Manchmal ist es auch gut, wenn man sich aus der Bibel was rausschreibt, was man gefunden hat. Und sich das nochmal aufschreibt, dann in sein Heftchen, so ein Andachtsheft. Das habe ich mir gemerkt. Und ah ja, das bedeutet, das könnte ich jetzt so und so anwenden. Ja? Ah, heute Nachmittag versuche ich das mal. Und noch wichtiger ist, sich auch in seiner Bibel Sachen anzustreichen, damit man es wiederfindet. Ja? Ja. Und das ist auch ein Grund, warum jedes Kind auch eine eigene Bibel haben sollte. Ja? Also in so einer Bilderbuchbibel, da gibt es natürlich nicht so viel zum Anstreichen, aber in so einer richtigen Bibel, da wäre es schon gut, wenn da jeder eine hat, dass er sich die Sachen anstreicht, damit man sie wiederfindet und auch jemand anders zeigen kann. Und so eine Bibel, in der man selber was unterstrichen hat oder reingeschrieben hat, was man sich merken will, das ist dann wirklich ein ganz, ein persönlicher, eigener Schatz. So wie die Bibel von der Mary. Die hat da einige Sachen auch reingeschrieben in ihre Bibel. Gut, also nichts soll von dem Schatz, den wir finden, verloren gehen. Noch etwas brauchen wir. Und zwar, was hat ein Goldsucher von dem ganzen Gold, wenn er es nicht verkauft? Da hat er eigentlich nichts. Wenn er das Gold nicht verkauft oder eintauscht, da kann es sein, dass er verhungert. Ja? Und wenn Winter ist und draußen ist und es ist kalt in der Wohnung und man hat ganz viel Holz gestapelt und man stapelt immer mehr und immer mehr, aber man verheizt das Holz nicht, dann hat es keinen Nutzen. Dann wird es nicht warm. Und genauso ist es mit den wertvollsten Schätzen aus der Bibel. Wenn man die nur gelesen hat und sich nur gemerkt hat, aber sie nicht tut, also wenn man das nicht tut, was da drin steht, wenn man das nicht anwendet, was man weiß, dann hilft es einem relativ wenig. In der Bibel heißt es, im Jakobusbrief, sei nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Genau. Täter ist ja oft immer was Schlechtes, wenn es mit Stehlen oder sowas zu tun hat. Aber hier soll man wirklich Täter sein. Man soll die Sachen tun, die man in der Bibel liest. Also wenn es heißt, soll jemand abgeben, was teilen, dann ist es gut zu wissen, aber noch besser ist, wenn man es tut. Also Bibelschätze nicht nur sammeln, sondern auch im eigenen Leben anwenden, einsetzen. Und die Familie ist eigentlich der Ort, wo man sich gegenseitig die besten Tipps geben kann. Weil nur in der Familie, deine Mama oder dein Papa kennt dich gut oder du kennst deinen Papa und deine Mama gut und da kann man sich gegenseitig auch ein bisschen auf die Finger schauen, ob man das dann auch wirklich macht und sich dran hält. Und man kann sich ja ermutigen, das zu machen. Und als letztes habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben und überlegt, was bei der Schatzsuche noch wichtig ist. Die Goldgräber, die haben ja, wenn sie was gefunden haben, dann haben sie das sofort abgesteckt. Die haben dann einen Claim gekauft oder sich abgesteckt, also so wie so ein Zaun, so ähnlich, so herumgemacht, damit da kein anderer herkommt auf ihr Fleckchen, wo sie den Schatz gefunden haben. Damit sie also das alles schürfen können, das Gold, und in die Tasche stecken können. Ja. Beim Bibellesen soll man auch möglichst viel lesen und Schätze finden, aber
du musst die Bibel doch nicht absperren, dass niemand anders da was rausnimmt.
Genau, sondern die Bibel enthält Schätze, die ganz besonders sind. Wenn man die nämlich weitergibt, dann werden sie nicht weniger, sondern wenn man die Schätze, die man in der Bibel weitergibt, genau. Oder wenn man jetzt auf irgendeiner Seite was Besonderes entdeckt hat, was wichtig ist, und man teilt es jemand anders mit, dann wird man eher reicher, auf keinen Fall ärmer. Das ist das Besondere an den Schätzen in der Bibel. Also Schätze, die man in der Familie gefunden hat, die dürfen auch gerne nach außen getragen werden. Kann man gerne auch weiter sagen. Gut, also soweit zur Schatzsuche. Vielleicht denkt ihr noch an die Sachen, die man braucht.
Sieb.
Was war die Schaufel?
Die Fragen.
Die Fragen, die man sich stellen soll, genau. Dann, man soll nicht alleine zum Schatzsuchen gehen, sondern, oder kann man auch, aber schöner ist es natürlich, wenn man jemand zur Seite hat. Und die Ausdauer, haben wir gesagt. Da soll man nicht den Mut aufgeben, weil es ist ein dickes Buch und eine große Sache. Gut, dann singen wir gleich ein Lied nochmal. Jetzt kommt ein Lied als nächstes.
Ihr hattet ganz schön Ausdauer gehabt. Das braucht man beim Bibellesen und manchmal auch hier. Wir wollen jetzt, ja, ich möchte jetzt eigentlich noch einmal den Kindern durch den Thomas diesen Zettel austeilen lassen, und zwar auch die Bleistifte. Vorne steht darauf, dass diesen Bibelvers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad, und hinten ist ein Wunschzettel, das den ihr euch ankreuzen dürft und dann später auch euren Eltern, Papa, Mama, geben könnt. Dieser Zettel, der sieht so aus. Wir haben ja vieles gehört über, ja, wie man auch in der Familie ins Gespräch kommt, Bibel lesen. Dann könnt ihr euch jetzt mal überlegen, was wäre denn schön für mich? Würde ich gerne gemeinsam mit anderen, mit den Eltern, einen Bibelvers auswendig lernen am Frühstückstisch. Man kann sich das ja so vornehmen, in einer Woche einen Bibelvers. Wenn du meinst, das wäre eine gute Idee, kreuz es mal an. Eine andere Sache wäre, wie wär's, wenn man am Mittagstisch eine christliche Geschichte hört? Nach dem Essen. Vor dem Essen denkt man ja eher an die Pommes frites, aber danach. Überleg mal, ob das eine gute Sache wäre. Oder zu Abendessen ein gemeinsames Lied von Gott singen. Dass Papa, Mama, Bruder und Schwester, wer eben da ist, dass wir gemeinsam singen. Nach dem Essen oder auch beim Schlafen gehen, da kann man vielleicht das noch ein bisschen hinauszögern, da muss ich nicht gleich einschlafen, noch etwas aus der Kinderbibel vorlesen lassen. Überlegt es euch mal und kreuzt an, vielleicht auch zwei Dinge, und dann sprecht mal mit euren Eltern darüber, was man in der Familie machen kann. Wer Anregungen braucht zum Bibellesen, was kann ich auch meinem Kind weitergeben? Hier links vorne sind einige Bibeln, die zum Anschauen sind für alle Altersklassen. Da möchte ich euch einfach einladen, nach dem Gottesdienst mal zu schauen. Auf der rechten Seite, wer vielleicht Bibelverse lernen möchte mit Kindern, auch da gibt es so manches Material. Auch Bibellesezettel, verschiedene andere Dinge helfen, wie man den Kindern das Wort Gottes einschärfen kann. Denn das ist ja das, was Gott will, dass Kinder schon im kleinen Alter, im jungen Alter etwas von Gott hören, nicht nur etwas, sondern regelmäßig und oft. Wollen wir noch ein Abschlusslied zusammen singen, und zwar Danke für dein Wort. Wir sehen hier, das ist Lied 299. Wir singen alle Strophen. Ja, nach dem Gottesdienst ist Stehkaffee, aber wir wollen diesen Gottesdienst noch unter den Segen Gottes stellen und ihn auch bitten, dass er uns bewahrt. Wollen wir uns dazu aufstellen? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein kostbares Wort haben dürfen, dass wir die Bibel haben, jeder bei uns zu Hause. Wir sind reich gesegnet. Ja, Herr Jesus, aber doch bei alledem wissen wir, dass ohne dem, dass du uns den Geist gibst, auch den Verstand und auch was wir noch dazu brauchen, um überhaupt dein Wort zu lesen, ohne dein Eingreifen, dann wäre alles nichts. Und wenn wir jetzt auch nach Hause gehen, so wissen wir, unser Leben ist nicht in unserer Hand, sondern in deiner. Und du sollst und mögst uns auch behüten und uns segnen und auch zum Segen setzen für andere. Darum bitten wir dich ganz herzlich. Amen.